Hallo und herzlich willkommen bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe, wie sie ist. Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe und Beziehungen schreiben, sondern auch darüber quatschen. Ich bin Michaela Metzner und vielleicht wissen einige von euch schon, dass ich zwei ganz unterschiedliche Sommerbücher geschrieben habe. Beide spielen an absoluten Sehnsuchtsorten. Beide erzählen von Frauen, die den Mut haben, ihr Leben hinter sich zu lassen und in ihr Lieblingsland auszuwandern. Und trotzdem könnten diese Geschichten kaum unterschiedlicher sein. In Midsommar Camp zum Verlieben zieht es Bea nach Schweden. Nachdem ihr Ex sie für eine andere verlassen hat, bleiben ihr ein Ferienhaus in Småland und ein alter Camper. Also fasst sie einen, sagen wir es mal, mutigen Entschluss, um nicht zu sagen einen naiven Entschluss. Sie lässt Deutschland hinter sich und wagt einen Neuanfang zwischen roten Holzhäusern, glitzernden Seen und jeder Menge schwedischem Sommergefühl. In Your Darkness, so finster der See, verschlägt es Luisa im Gegensatz dazu an den Gardasee. Nach vielen erfolglosen Bewerbungen erfüllt sie sich ihren Traum von Italien. Ihr Onkel hat ihr nämlich eine Wohnung in Malcesine vererbt und voller Optimismus eröffnet sie dort eine kleine Boutique und verliebt sich ausgerechnet in ihren deutlich älteren Vermieter Pino. Doch während Bea in Schweden vor allem über sich selbst stolpert und auch mal schmunzeln muss und ihr neues Leben mit viel Humor und Herz beginnt, gerät Luisa immer tiefer in einen Strudel aus Geheimnissen, Drohungen und düsteren Ereignissen. Genau deshalb möchte ich euch heute eine Passage aus Midsommar Camp zum Verlieben vorlesen. Also das Richtige, um positiv in den Sommer zu starten. Als ich das Ortsschild von Sevenfors passiere und auf die gekieste Auffahrt meines Häuschens rolle, ist es beinahe Mitternacht. Da die schwedische Sommernacht taghell ist, habe ich kein Problem damit, mich zurechtzufinden. Ich gleite aus dem Van, strecke mich ausgiebig und atme die laue Nachtluft ein. Ihr Duft beschert mir eine wohlige Gänsehaut. Ich rieche torfige Erde, die Blumenwiese, den Wald und das verwitterte Holz des Hauses, dessen rote Farbe an einigen Stellen abblättert. Gähnend schließe ich die alte Haustür auf. Das lustige Quietschen heißt mich willkommen und entlockt mir wie immer ein Grinsen. Mit Engelszungen habe ich damals auf Thomas eingeredet und ihn davon abgehalten, die Scharniere zu schmieren, da sich das Geräusch für mich wie ein langgezogenes »Hey« anhört. Allzu gern hätte er auch die alten Holzmöbel rausgeschmissen, die sich noch im Haus befanden. Nie hat er verstanden, dass nicht nur Neues und Schickes ein Herz erfreuen kann. Zum Glück war er schlicht zu geizig, alles zu ersetzen. Der Großteil der alten Landhausmöbel durfte bleiben. Erleichtert trete ich ein in mein Reich, mein neues Zuhause. Hier im schwedischen Wald ist es nachts totenstill. Die Luft ist rein und klar. Wie ein Murmeltier schlafe ich bei geöffnetem Fenster. Bei Thomas blieben sie stets fest verschlossen. Er hatte Angst davor, dass sich ein Einbrecher einschleicht. Doch Thomas' Befürchtungen teile ich nicht. Wir haben keine Nachbarn. Menschen trifft man hier selten. Das Haus ist von der Straße aus nicht einsehbar. Da müsste schon ein Elch oder ein Eichhörnchen durchs Fenster steigen. Ohne mir die Zähne zu putzen, schlendere ich mit bester Laune hinunter zum Seeufer. Ein perfekter schwedischer Sommermorgen heißt mich in meiner neuen Heimat willkommen. Die Vöglein zwitschern munter und eine sanfte Brise streicht über die Baumwipfel hinweg. Eine Libelle segelt elegant an mir vorbei und über den See, in dem sich fluffige Wolken spiegeln. Das Wasser glitzert türkisgrün und golden im Sonnenschein. Wohlig seufzend setze ich mich auf den warmen Steg. Alle momentanen Sorgen sind wie weggeblasen. Mein Grinsen wird so breit, dass es unmöglich in mein Gesicht passen kann. Ich bin stolz auf mich, stolz, den Umzug gemeistert zu haben und stolz, auf dem Steg zu sitzen, ohne Schnappatmung und Zittern. Als erstes schaffe ich heute meine Habseligkeiten ins Haus. Das ist doch ein guter Anfang. Doch zuallererst brauche ich jetzt eine schöne Tasse Kaffee. Die erste Woche vergeht wie im Flug. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, morgens mit meinem Kaffee auf der Terrasse zu frühstücken. Mit geschlossenen Augen lausche ich den Vögeln, die im Wald zwitschern. Bienen summen auf der Blumenwiese und Sonnenstrahlen kitzeln meine Nasenspitze. Ein Schmetterling begrüßt mich und flattert um mein Frühstückstablett herum. Wie hügelig! Ja, das Wort passt genau auf die Stimmung, die sich meiner bemächtigt. Die Dänen und Schweden verstehen wirklich etwas davon, wenn sie sogar ein Wort dafür haben. Hüge. Das weiß ich von meinen früheren Aufenthalten, steht für ein Gefühl von Herzlichkeit, Heiterkeit und Zufriedenheit. Es geht dabei zwar immer darum, das Gute im Leben zusammen mit Freunden zu genießen, aber okay, hier bin ich, allein und glücklich mit mir selbst. Sicherlich sind die Nordländer da nicht pingelig und lassen auch eine Singlefrau ohne momentan verfügbare Gesellschaft hügelig sein. Ich setze mich auf einen der zierlichen Holzstühle, deren Vintage-Style mich bereits begeistert hat, als ich zum ersten Mal auf dieser Terrasse stand. Dann zücke ich mein Handy und halte die taufrische Morgenstimmung und das Tablett für meine Freundin Juliane fest. Juhu, Sommer, Sonne, Sonnenschein, du musst mich bald besuchen kommen. Hüge in Reinform, love you, Bea, schreibe ich darunter und sende ihr das Bild. Obwohl ich ihr seit meiner Ankunft täglich geschrieben habe, scheint Juliane mir nicht abzunehmen, dass es mir gut geht. Sie hat mich so oft angerufen, dass ich nicht mehr daran glaube, dass ihr langweilig ist. In Wahrheit denkt sie, dass es mir langweilig ist und ich hier Trübsal blase. Dabei stört mich das Alleinsein gar nicht. Ich bin schon immer gut allein zurechtgekommen. Das Einzige, wovor ich jetzt ein bisschen Schiss bekomme, ist die Frage, wie es weitergeht. Hast ganz schön überhastet reagiert, sagte meine Mutter, als ich vor ein paar Tagen bei ihr angerufen habe. Habe ich das? Ja, vermutlich. Doch was kann schlimmstenfalls passieren? Dass ich zurück nach Deutschland muss? Dann ist es eben so. Im Moment zählt, dass ich endlich mal etwas für mich mache. Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, allein zu sein und kein Teil mehr von Bea und Thomas unzertrennlich. Das hier ist mein persönliches Abenteuer. Nun habt ihr also Beas Neubeginn mitverfolgen können. Beide Bücher beginnen mit einem Neuanfang, und zwar an einem Ort, von dem viele träumen. Beide spielen im Sommer, beide eignen sich wundervoll als Urlaubslektüre. Und doch nehmen sie völlig unterschiedliche Richtungen. Wenn ihr Lust auf Schweden, Midsommer, Humor, liebenswertes Chaos und eine romantische Wohlfühlgeschichte habt, dann begleitet Bea ins Midsommercamp zum Verlieben. Wenn euch dagegen verwinkelte Gassen, Malcesine, Romantic Suspense, dunkle Geheimnisse, Stalker-Vibes, eine gefährliche Verfolgungsjagd und eine Liebesgeschichte mit jeder Menge Spannung reizen, dann seid ihr bei Luisa in Your Darkness so finster der See genau richtig. Ganz egal, für welches Buch ihr euch entscheidet, beide laden zu einer sommerlichen Reise an einen Sehnsuchtsort ein. Die Frage ist nur, ob ihr lieber den Duft nach schwedischen Wäldern und frisch gebackenen Zimtschnecken genießen möchtet oder Luisas Schatten folgt, der ihr zwischen den sonnigen Gassen des Gardasees immer wieder auflauert.
Vielen Dank, Michaela, für diesen sommerlichen Auszug aus Ihrem Buch. Und jetzt liest Christiane eine Geschichte aus Ihrem brandneuen No Drama Mama Journal, das vor kurzem erst begleitend erschienen ist, zu Ihrem Kurzgeschichtenband No Drama Mama 10 Minuten Geschichten nur für dich. Und auch diese Geschichte wird ziemlich kurz sein.
Die Liste, die niemals endet. Janis, zieh dir die Schuhe an, wir müssen los. Anna wedelt mit den Winterstiefeln und legt Mara in den Kinderwagen. Aber Mama, ich will doch die blinkenden Gummistiefel. Die sind noch voll mit Matsch von gestern. Sie wollte sie gestern Abend abbürsten. Die Waschmaschine piept. Sie darf nicht vergessen, später die Wäsche in den Trockner zu befördern. Ist doch egal, ob da Matsch dran ist, reißt sie ihr Junge aus den Gedanken. Es stimmt, sie werden in der Kita wieder dreckig. Aber wenn er sie jetzt anzieht, muss sie später den Flur saugen, weil der Dreck abfallen wird. Und dann schafft sie andere Sachen nicht. Ist ja gut, zieh sie an. Hauptsache, wir kommen los. Toll, mit konsequenter Erziehung hat das wenig zu tun. Wie soll das Kind sie denn ernst nehmen, wenn sie ständig ihre Meinung ändert? Aber sie müssen los. Die Uhr tickt. Und ihre To-Dos warten nicht. Eine halbe Stunde später ist Anna wieder zurück. Sie fischt ihr Handy aus der Hosentasche, um sich die neuen To-Dos abzuspeichern. Ihr Gedächtnis ist wie ihre alten Strumpfhosen voller Löcher. Was war das gleich? Staubsaugen. Wäsche. Ach ja, und die gekochten Eier fürs Elternfrühstück morgen. Sie stutzt. Kommt ihr das nur so vor oder stehen mehr Aufgaben auf der To-Do-Liste als gestern? Sie ist sich sicher, dass sie einige abgehakt hat. Vermutlich ist sie übermüdet und erschöpft. Kann sein, dass ihr im Halbschlaf nachts beim Stillen Aufgaben eingefallen sind, die sie direkt notiert hat. Doch bevor sie weiter drüber nachdenken kann, regt sich ihre schlummernde Tochter. Und wenn Mara wach wird, muss Anna schnell sein. Hungrige Babys können ungemütlich werden. Sie ergänzt zügig die drei Punkte, schließt die Liste und wendet sich Mara zu. Hallo, kleine Maus, du hast Hunger, oder? Mami beeilt sich. Annas Handy brummt. Sie zieht es aus der Hosentasche. Eine neue Nachricht von Lisa, der Mutter von Janis Kita-Kumpel. Hey, Anna, morgen ist doch dieses Elternfrühstück, oder? Ich hab's total verpennt. Dabei sollte ich Obstspieße machen. Können wir tauschen? Ohne zu zögern, tippt Anna. Klar, kein Problem. Ich habe gekochte Eier. Kannst du gerne übernehmen, dann mache ich die Spieße. Das bedeutet zwar, dass sie nachher mit den Kindern Obst einkaufen gehen und morgen früher aufstehen muss, um die Spieße vor der Kita vorzubereiten. Und heute ist Kinderturn. Das hat sie total vergessen. Mist. Da hat sie wohl schon wieder vorschnell zugestimmt. Aber querstellen will sie sich jetzt auch nicht. Als sie auf der To-Do-Liste die Eier gegen die Obstspieße austauschen will, steht da plötzlich Spielzimmer aufräumen. Sie ist zwar dran vorbeigelaufen und dachte, das hätte es mal wieder nötig, aber eingetragen hat sie es nicht. Oder? Ihr Handyalarm geht an. Sie muss Janis abholen. Und Mara hat die Windel voll, also Gas geben jetzt. Der Nachmittag erlaubt keine Trödelei. Puh. Sie lässt sich auf die Bank beim Kinderturnen plumpsen. Sie hat es geschafft, Obst einzukaufen. Und die Wäsche. Der Flur hingegen ist immer noch matschig. Sie greift nach ihrem Handy, um die To-Dos abzuhaken. Doch als sie den Haken bei Wäsche in den Trockner setzt, rutscht sie mit dem Daumen aus, hakt versehentlich auch Flursaugen ab und beide Aufgaben verschwinden. Sie setzt schon an, die letzte Aufgabe neu einzutragen, da erscheint sie plötzlich von selbst. Sie hakt sie wieder ab. Nun steht da, dringend Flursaugen, Ausrufezeichen. Was soll das denn? Sie setzt den Cursor hinter das Ausrufezeichen und löscht die Buchstaben einzeln. Doch als sie beim S von Saugen ankommt, schreibt die Liste von allein, dringend Flursaugen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Anna reibt sich die Augen. Ist sie so fertig? Wann hat sie zuletzt gegessen oder getrunken? Sie greift nach der Dinoflasche ihres Sohnes. Dehydrierung, das muss es sein. Sie versucht, die To-Do-Liste zu löschen, aber bekommt eine Fehlermeldung. Löschen nicht möglich, sonst Systemeinbruch. Systemeinbruch? Was soll das denn heißen? Zu Hause angekommen, bricht das Armageddon aus. Die Kinder drehen total durch. Janis rennt wild durchs Haus, schaltet wahllos das Licht an und aus. Mara schreit und Anna kämpft um die Kontrolle. Doch das Chaos ist übermächtig, reißt sie mit sich und überrollt jeden Gedanken an eine verrückt spielende To-Do-Liste. Hallo, ich bin zu Hause, kreischt Janis aufgeregt und saust in den Flur. Gott sei Dank, Jörg ist zurück. Seit 20 Minuten fleht Anna die Wanduhr an, sich schneller zu drehen. Hi Schatz, begrüßt Jörg seine Frau. Ist ja wieder gute Stimmung hier, sagt er mit Blick auf seinen Sohn, der gerade an ihm hochspringt und ihm irgendein Kinderlied ins Ohr jodelt und die schluchzende Tochter in Annas Arm. Ja, war viel heute. Ich glaube, ich gehe auch direkt mit Mara hoch. Die ist durch. Jörg nickt. Anna weiß schon, dass ihm das nicht schmeckt. Er ist erschöpft vom Tag und seinen überdrehten Sohn zu betreuen, entspricht nicht seiner Vorstellung eines entspannten Feierabends. Aber darauf kann Anna jetzt keine Rücksicht nehmen. Sie drückt ihm einen Kuss auf die Wange und schleicht sich die Treppe hoch. Als sie endlich im Schlafzimmer angekommen ist und die Türe hinter sich schließt, atmet sie erleichtert auf. »So, meine Süße, wir zwei machen es uns jetzt im Bett gemütlich«, säuselt sie. »Noch schnell eine saubere Windel und dann darfst du an Mamas Brust.« Doch Mara windet sich auf der Wickelkommode, schreit wie am Spieß und Anna versucht verzweifelt, sie zu beruhigen. Sie schuckelt mit Mara durchs dunkle Zimmer, säuselt, wispert, summt Einschlaflieder. Aber die Kleine findet nicht zur Ruhe. Verkrampft ballt sie die Händchen zu Fäusten und schreit immer lauter. Anna setzt sich aufs Bett und versucht, Mara anzulegen, doch als sie sich am ersten Schluck Milch verschluckt, ist es ganz vorbei. Keine Chance. Das Kind schreit. Egal in welcher Position Anna sie trägt, ob sie sitzt, steht, läuft, das Kind schreit. Anna öffnet das Fenster und stellt sich davor. Sie braucht Luft, sonst dreht sie durch. Doch sie braucht so viel mehr. Schlaf, Erholung, Ruhe. Tränen der Überforderung laufen ihr die Wangen herunter. Was soll sie mit diesem schreienden Bündel tun? Wenn nicht mal die Mutter ihr eigenes Kind beruhigen kann, wozu ist sie denn überhaupt fähig? 2 Stunden später legt sie Mara vorsichtig ins Beistellbett. Geschafft. Sie ist geschafft. Ihr T-Shirt klebt an ihr, die Haare hängen zerzaust ins Gesicht, die Augen brennen, ihr Kopf dröhnt. Von den Tränen, die sie zurückgehalten hat, von den Selbstverwürfen hinter ihrer Stirn, von den Kämpfen mit sich selbst und ihrem Kind, diese ständigen Kämpfe, innen und außen. Am nächsten Morgen erwacht Anna aus ihrem traumlosen Schlaf. Sie greift intuitiv nach ihrem Handy, um die To-Dos des Tages zu checken. Shit, die Obstspieße! Nach der Schreiorgie hat sie komplett vergessen, sich den Wecker früher zu stellen. Schnell schleicht sie sich aus dem Zimmer nach unten in die Küche und schneidet wild das Obst. Müssen sie eben mit Obstsalat leben. Für Spießkunst ist jetzt keine Zeit mehr. In 5 Minuten muss sie die Kinder aus dem Bett holen. Auf dem Weg nach oben spielt sie noch einmal auf ihr Handy, denn sie hatte da vorhin etwas auf der To-Do-Liste gesehen. Windeln nachkaufen, Spieluhr über Wickelkommode hängen. Zeitstempel? Gestern Abend 20.32 Uhr. Das war mitten in Maras Schreikonzert, da lag ihr Handy schon auf dem Nachttisch. Sie konnte es gar nicht selbst eingetragen haben. Aber wer hat es dann getan? Den ganzen Vormittag lässt ihr das keine Ruhe. Alle 30 Minuten schielt sie aufs Handy. Keine neuen Einträge. In der Mittagszeit will sie gerade in Ruhe einen Kaffee trinken, als sie den ersten Schluck wieder ausspuckt. Auf der Liste steht: Flursaugen nicht vergessen! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen! Perplex schnappt sie sich den Staubsauger und beseitigt den Dreck im Flur, ohne ihr Handy aus den Augen zu lassen. Puff, ist der Eintrag aus ihrer Liste verschwunden. Sie drückt auf Aktualisieren. Denk dran, Friseurtermin von Janis um 15 Uhr. Obstschale aus der Kita wieder mitnehmen. Sie drückt wieder auf Aktualisieren. Snacks vorbereiten, Spülmaschine anschmeißen. Müll rausbringen. Ihr fällt die Kinnlade herunter. Sie hat Angst, nochmal auf Aktualisieren zu drücken. Doch da hört sie durchs Babyfon ihr Babybein und sprintet nach oben. Anna sitzt am Küchentisch, starrt das Handy an. Janis springt übers Sofa, wirft mit Kissen um sich. Mara will längst aus der Babywippe raus, doch Anna fixiert das Handy, während die Liste sich weiter auffüllt. Ein endloser Strom von Aufgaben. Je länger die Liste wird, desto übler wird ihr. Doch liegt das jetzt an der unheimlichen Liste? Oder am Gefühl, all diese Aufgaben niemals abarbeiten zu können, in einem ewigen Kreislauf gefangen zu sein? Plötzlich beginnt das Handy laut zu piepen, wie bei einem Warnalarm, und gibt in blinkenden Lettern die Nachricht aus. Chaos stoppen! Chaos stoppen! Chaos stoppen! Stopp! Schreit sie hysterisch. Und dann? Ruhe. Janis bleibt wie angewurzelt stehen. Mara hört auf zu jammern. Sogar der Toni fällt vor Schreck von der Toni-Box. Nur Annas aufgeregter Atem ist zu hören. Janis kommt langsam auf sie zu. Mami? Fragt er vorsichtig. Erst als er zärtlich ihre Hand berührt, kommt sie aus ihrer Schockstarre. Sie schluckt kräftig, zwingt sich, ein- und auszuatmen und greift nach Janis Hand. Auch Mara nimmt sie auf den Arm. Ich hab euch gerade ganz schön erschreckt, was? Janis nickt. Das tut mir leid. Kennst du das, wenn du so ein ekeliges Gefühl im Bauch hast, das immer größer wird, bis es einfach raus muss? Ja, das hab ich, wenn Manu im Kindergarten meinen Turm kaputt tritt. Genau. Das ist echt blöd, oder? Und Mama hatte das gerade auch. Janis runzelt die Stirn. Aber ich hab doch gar keinen Turm von dir kaputt gemacht. Anna zieht ihn an sich. Mein Schatz, der Turm war in mir drin. Aber den hast nicht du kaputt gemacht, der wurde einfach zu groß und ist von alleine umgekippt. Janis antwortet. Dann musst du weniger Steine nehmen, Mama, und nicht noch einen und noch einen obendrauf setzen. Sie lacht laut, wie recht er doch hat. Sie sollte wirklich öfter Stopp sagen. Anna wuschelt durch Janis Haare. Willst du mir mal zeigen, wie das geht? Mit deinen Bauklötzen? Oh ja, ruft Janis und holt die Kiste mit den Bausteinen. Eine Stunde später tritt Jörg mit einem verwunderten Gesichtsausdruck ins Zimmer. Nanu, ist hier überhaupt jemand? Man hört ja gar nichts. Anna gibt ihm einen liebevollen Kuss. Na, sage mal, stichelt er. Was hast du mit unseren Kindern gemacht? Kein Geweine, kein Geschrei. Anna lässt den Blick übers Zimmer schweifen. Ihre Kinder spielen friedlich, giggeln leise vor sich hin. Unterm Küchentisch liegen Bausteine und Spielfiguren, doch Anna unterdrückt den Reiz, sie sofort aufzuheben. Das kann mal liegen bleiben. Alles unter Kontrolle, sagt sie. Jörg legt seine Arme um ihre Hüfte. Du, ich muss morgen noch zur Reinigung die Hemden abholen, aber ich weiß nicht, ob ich es in der Öffnungszeit schaffe. Könntest du eben? Doch Anna legt ihm einen Zeigefinger auf die Lippen und schüttelt langsam den Kopf. Tut mir leid, Schatz, aber dafür habe ich leider gar keine Zeit. Fahr doch übermorgen eben hin. Als sie später im Bett liegt, diesmal ohne Schreikonzert und Drama, fällt ihr die To-Do-Liste wieder ein. Sie öffnet sie und bemerkt, dass sich die Einträge verändert haben. Gut gemacht. Du hast heute alles Wichtige erledigt. Für morgen atme tief durch. Ruf deine Freundin an. Sie vermisst dich. Tränen bilden sich in Annas Augen, aber diesmal nicht vor Erschöpfung und Überforderung. Sie aktualisiert die Liste ein letztes Mal. Nicht vergessen, du bist gut genug. Mit einem kleinen Herz daneben. Anna liest die Worte erneut. Vielleicht schafft sie nicht alles, was jeden Tag so anfällt, ist nicht die perfekte Mutter, die sie gerne wäre. Doch sie muss nicht perfekt sein, um gut genug zu sein. Und nun Licht aus, Kopf aus, lächeln und schlafen. Anna löscht das Licht, schließt grinsend und mit einem warmen Gefühl die Augen. Dieses Mal gehorcht sie der Liste gern.
Hallo, ich bin Sandra und ich lese euch heute eine Stelle vor aus meinem aktuellen Buch Sternschnuppen über Usedom. Eine Stelle, die ich bisher noch nie in einer Lesung hatte, die sich aber anbietet, weil es nämlich tatsächlich um Sommer geht und auch um Strand. Aber wir gehen ganz, 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 ganz weit zurück in der Geschichte und zwar in den Zweiten Weltkrieg. Auch auf Usedom, aber da, genau, da ist die kleine Margareta, die ist in dem Moment 10 Jahre alt und bekommt, ja, sie bekommt sozusagen Familienzuwachs von Albert, der ist 12, er ist ein Verschickungskind und kommt zu Margaretas Familie, zu der Familie Kirchhoff. Ja, und an diesem Tag gehen die beiden an den Strand, was eigentlich verboten ist. Also auch das, Usedom war ja eine relativ, bis zu einem gewissen Moment, der auch im Buch beschrieben wird, eine relativ friedliche und vom Krieg eher unberührte Gegend. Trotzdem gab es ein Badeverbot während des Krieges und darüber setzen die zwei sich jetzt gleich ein bisschen hinweg. Ja, was zwei kleine Fun Facts zu dem Text vorab. Es sind nämlich genau zwei, es ist die Szene, wo es direkt zwei Diskussionspunkte mit meiner Lektorin gab. Einmal das Thema Kinderliebe, weil Margareta und Albert ja eben Kinder sind in diesem Moment. 10 und 12 Jahre alt und ja, ich habe das Thema sehr, sehr eingehend recherchiert, also dass auch wirklich Kinder sich schon in einem sehr, sehr frühen, also auch mit 7, 8 Jahren durchaus schon verlieben können, natürlich nicht so wie Erwachsene, aber doch schon mehr empfinden können und anders empfinden können als für ihre Freunde oder Familienmitglieder. Und ja, das hört und spürt man hoffentlich in dieser Szene und es geht in diesem Buch tatsächlich um diese ziemlich lange in der Vergangenheit, den ersten Teil der Vergangenheit, um diese Kinderliebe zwischen Margareta und Albert. Und ein zweiter Diskussionspunkt war Margaretas Bruder Adolf. Ja, jetzt darf man natürlich eigentlich in Deutschland dieser Tage niemanden mehr Adolf nennen, aber natürlich ist es auch so, dass dieses Buch ja in den 1940er Jahren beginnt und Adolf da schon 14 oder 15 Jahre alt ist. Das heißt, er ist ja wahrscheinlich sogar vor 1930 geboren. Und da war Adolf tatsächlich ein Name wie Hermann oder Jan oder Wolfgang. Also da war Adolf tatsächlich ein ganz normaler Name und auch ein wirklicher Standardname, ein sehr gebräuchlicher Name. Mein Großvater hieß auch Adolf, noch weit vor dem Krieg. Und das waren dann alles Argumente, die stark genug waren, dass ich mit meinem Adolf durchgekommen bin, weil mir der wirklich am Herzen gelegen hat. Also auch dieser Name für Margaretas Bruder aus mehreren Gründen, weil dieser Name für ihn wirklich auch ein bisschen charaktergebend ist. Er macht sehr viel mit der Figur. Ja, auch weil es ein bisschen, das ganze Buch ein bisschen eine Hommage an meine Familie ist und eben mein Großvater auch Adolf hieß. Aber ja, vor allem, weil es mir wirklich wichtig war im Zuge auch der Figurenentwicklung. Es hat etwas mit seinem Namen zu tun, wie Margaretas Bruder sich entwickelt, beziehungsweise ist es auch ein bisschen zynisch. Aber deshalb, ja, zwei kleine Fun Facts und jetzt gehen wir mitten rein direkt und ich lese euch ein bisschen aus meinem Roman Sternschnuppen über Usedom vor. Und ja, es geht, wie gesagt, in eine sommerliche Szene, wenn auch nicht sehr happy baby tralala, sondern ein bisschen nachdenklich. Kapitel 4. 3. Oktober 1942, Karlshagen. Lass uns an den Strand gehen. Alberts Augen funkelten herausfordernd und abenteuerlich, was sie von ihm noch nicht kannte. War er doch sonst ruhig und zurückgezogen. Margaretas Blick hingegen war zögerlich. »Sonnenbaden ist seit Jahren verboten«, warf sie ein. Albert stutzte einen Augenblick, als würde er sich fragen, worin der Sinn lag, doch dann war sein Funkeln schon wieder zurück. »Heute ist es ja nicht sonnig.« Margareta kicherte, aber ihre Bedenken blieben. Sie waren allein zu Hause, ihr Vater war bei der Arbeit, Adolf in der HJ und Mutter Gerda brachte zusammen mit Katharina Kleidungsstücke, aus denen die Kinder herausgewachsen waren, zur örtlichen Hilfsstation. Bestimmt würden sie dort einen Kaffee trinken und mit den anderen Frauen schwatzen. Zeit hatten sie also genug. »Komm schon, es ist nur 5 Minuten weg von hier, das weiß ich.« Albert war seit knapp 3 Monaten bei ihnen. Sie waren nie gemeinsam am Strand gewesen. Das eine oder andere Mal hatten sie ihn von Weitem gesehen, wenn sie vom Einkaufen zurückkamen. Vielleicht verriet ihm die immer frische Brise, dass das Meer nicht fern sein konnte. »Nur eine kurze Weile«, beharrte Albert. »Wir gehen mit den Füßen ins Wasser und kommen wieder her. Niemand wird uns entdecken. Das wird nicht als Sonnenbaden gelten.« Margareta überlegte. Er hatte recht. Und sie war seit ewigen Zeiten nicht am Strand gewesen. Tatsächlich hatte sie kaum Erinnerungen daran. Schon vor dem Krieg war ihre Familie nicht sehr badefreudig gewesen, doch sie hatte das Gefühl der kleinen Wellen immer genossen, wie sie über ihre Zehen schwappten. Sie konnte ewig am Ufer sitzen und ihnen dabei zusehen, wie sie den Sand mit sich trugen und sich ihre Füße mit jeder Welle tiefer und tiefer in den Meeresboden gruben. Oft hatte sie sich gefragt, ob sie, säße sie den ganzen Tag hier, gänzlich im Meer verschwinden würde. Was es schon alles davongetragen hatte. »Also gut«, antwortete sie leise, obwohl niemand hier war, der sie hören könnte. »Für eine kurze Weile.« Es war ein schöner, sonniger Herbsttag. Ein leichter Wind wehte ihnen um die Nasenspitzen, während Albert seine Hosenbeine hochkrempelte und Margareta ihren Rock vorsichtig nach oben hielt und sie zaghafte Schritte ins Wasser wagten. Margareta hatte die Schuhe und Söckchen ausgezogen und errötete leicht, als Albert zu ihr sah und nach ihrer Hand griff. »Wie wunderbar und idyllisch es hier ist«, sagte er, während seine Finger sich um ihre schlangen. »Es ist so friedlich. Man kann fast nicht glauben, dass wir im Krieg sind.« Auch Margareta fiel es manchmal schwer, sich vorzustellen, dass andere Städte beinahe täglich Bombenangriffen ausgesetzt waren. Meistens war sie schlichtweg froh, dass ihr Bruder zu jung war, um in den Krieg ziehen zu müssen, und ihr Vater fast wundersamerweise wieder unversehrt zurückgekehrt war. Ein paar Augenblicke standen sie Hand in Hand an der Wasserlinie. Sie hörte Alberts entspannten Atem. Ihr eigener war viel unregelmäßiger. Seine Berührungen fühlten sich nach wie vor aufregend an, brachten sie zum Zittern, machten sie unsicher. Oft wusste sie dann nicht mehr, was sie sagen sollte, kam ins Stottern. Dabei wollte sie für Albert da sein, ihm zuhören, Worte finden, die ihm gut taten, ihm eine Schwester sein. Doch sobald er sie anfasste, waren all diese Vorsätze dahin, ihr wurde heiß und ihre Stimme brach weg. Obwohl das kühle Wasser über ihre Zehen schwappte, ging es ihr auch in diesem Moment so. Albert lächelte sie von der Seite an, schien fast glücklich, und sie errötete wieder. Sie mochte sein Lächeln, seine blauen Augen, die mitstrahlten und sich ein wenig zusammenzogen. Sie mochte es, wie seine sonst glatt gekämmten Haare im Wind spielten, ihm in die Stirn fielen. Sie mochte ihn auf eine gänzlich andere Art als ihren Bruder. Was war das? Nun ging Albert zurück an den Strand, zog sie sanft mit sich. Sie setzten sich so weit von der Wasserlinie weg, dass diese nur noch hin und wieder ihre Füße erwischte. Margareta hatte die Beine hochgezogen, wagte aber nicht, ihre Hand zu bewegen, die nach wie vor in Alberts ruhte. »Soll ich dir ein Geheimnis verraten?«, fragte dieser nun, ohne sie anzusehen. Margaretas Herz begann noch schneller zu klopfen. »Ein Geheimnis?« hatte sie seit ewigen Zeiten nicht gehört. Früher, als sie ganz klein war, hatte ihr Vater manchmal Geheimnisse gehabt. Er hatte die Mutter mit einem Ausflug überrascht oder einem neuen Kleid. Sie und Adolf hatten ihm häufig geholfen, es auszuwählen und durften nichts verraten. Sie hatten Stunden aufgeregt kichernd in den Zimmern verbracht. »In Ordnung«, antwortete sie gespannt, was dieses Geheimnis von Albert sein könnte. Hatte er etwa auch eine Überraschung für die Familie? »Im Heim«, begann er leise, »gab es einen HJ-Gruppenführer, der für die Aufsicht in unserem Schlafraum zuständig war.« Margareta lauschte aufmerksam. Was hatte diese Geschichte mit einem Geheimnis zu tun und warum vertraute er es ausgerechnet ihr an? »Eines Abends musste ich dringend auf die Toilette und schlich mich hinaus.« Eigentlich war es uns nicht erlaubt, nachts auf die Toilette zu gehen. Am Ende der Reihe, fast am Ausgang, sah ich, wie dieser Mann am Bett eines Jungen war. Albert schluckte, als wären die schlechten Erinnerungen ein dicker Kloß in seinem Hals. Es war dunkel, sehr dunkel, aber ich war nahe genug. Ich konnte sehen, wie seine Hand unter der Decke des Jungen war. Und er weinte still. Eine Träne rann über Alberts Wange. Der Gruppenführer hatte ein fieses Grinsen aufgesetzt, das aber erstarrte, als er mich bemerkte. Ich drehte mich weg und lief davon. Albert wischte die Träne nicht weg, sondern ließ sie laufen, bis sie von seinem Kinn tropfte. Margareta beobachtete, wie sie auf den Sand fiel und eine kaum merkliche Einbuchtung hinterließ. 2 Wochen später, fuhr Albert noch leiser fort, kam ich zu euch. Jetzt blickte er Margareta direkt in die Augen, als wollte er fragen, ob sie verstand. Margareta glaubte zumindest teilweise zu verstehen. Albert hatte etwas beobachtet, das nicht in Ordnung war. Was genau, verstand sie nicht, nur dass dem Jungen dabei wehgetan worden war und dass es irgendetwas damit zu tun hatte, dass Albert jetzt hier war. »Ich bin eigentlich zu alt für eine Familie«, klärte er auf, als er ihre Verwirrung erkannte. »Ich hätte im Heim bleiben müssen, aber der Gruppenführer wusste, dass ich ihn gesehen hatte. Er war vermutlich nicht mächtig genug, um mich zu eliminieren und hatte keinen guten Einwand, mich zurückzuschicken. Aber irgendwie hat er erreicht, dass ich ihm doch nicht mehr im Weg bin.« Sein Blick sank nach unten. »Und ich habe nichts gesagt.« Margaretas Augen wurden groß. »Was hättest du sagen sollen?« Albert antwortete nichts. Vermutlich hatte er sich zig Dinge überlegt, die er hätte sagen können, sagen sollen, die ihn seither Nacht für Nacht verfolgten. Margareta wusste nichts über die Kinderheime, nichts von Aufsehern, nicht einmal, welcher Tat genau Albert Zeuge geworden war. Aber sie wusste mit ziemlicher Sicherheit, dass es für ihn gefährlich geworden wäre, hätte er die Handlung des Aufsehers jemandem gemeldet. Bestimmt hätte ihm niemand geglaubt und er wäre selbst in Schwierigkeiten gekommen. Trotzdem kann ich immerzu nur daran denken, was der Aufseher weiterhin mit dem Jungen anstellt. Ein eindeutiger Schauder durchfuhr seinen Körper, er sank in sich zusammen. Allen Benimmregeln ihrer Mutter zum Trotz legte Margareta ihren Arm um seine Schultern. Sie hatte keine Antwort, keine Beruhigung für ihn, keinen Trost. Stattdessen wollte sie sein Leid mindern, sofern es in ihrer Macht stand. »Warum hast du mir das erzählt?«, fragte sie, als er seinen Kopf an ihre Schulter lehnte und etwas gefasster schien. Wieder zuckte er mit den Achseln. »Es zerreißt mich«, sagte er dann. »Aber ich konnte es doch niemandem erzählen.« Jetzt blickte er auf, sah ihr direkt in die Augen. »Ich habe das Gefühl, dass ich dir alles sagen kann. Ich vertraue dir.« Ja, das war mein Beitrag aus meinem aktuellen Roman Sternschnuppen über Usedom. Das bekommst du in deiner Lieblingsbuchhandlung, online, in jedem Shop und natürlich, wenn du mir eine Nachricht oder eine Mail schreibst, auch von mir direkt mit Signatur. Danke fürs Zuhören. Das war's diesmal von uns direkt aus der Sommerpause und wir hören uns im August wieder. Mit einem ganz, ganz aktuellen und spannenden Thema. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören, dass wir euch heute ein bisschen vorlesen durften. Teilt gern den Podcast, aber vor allem lest unsere Bücher. Damit helft ihr uns ganz doll. Schenkt sie gern weiter jemandem, der auch am Strand sitzt und eine tolle Lektüre braucht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.